kann man nicht so gut erkennen. Ich erzähle euch einfach was dazu. Ihr seht da vorne ein Bild einer Gefängniszelle. Ich möchte euch einen kurzen Einblick geben in einen Auszug der Biografie von Richard Wurmbrand. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Sein Buch heißt Gefoltert für Christus. Er ist der Gründer der Hilfsaktion Märtyrerkirche, also einer Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert. Richard Wurmbrand war in Rumänien Christ und er schreibt in seiner Biografie von einem Moment, als ein Kongress aller christlichen Körperschaften einberufen wurde im Parlamentsgebäude in Bukarest, also Rumänien eben. Und dort waren 4000 Priester, Pastoren, Prediger aus allen Religionsgemeinschaften versammelt und sie wählten damals, ihr merkt, das ist schon ein bisschen her, Josef Stalin zum Ehrenpräsidenten dieses Kongresses. Und gleichzeitig war Josef Stalin natürlich auch Präsident des Weltverbands der gottlosen Bewegung und, ja, man muss aus heutiger Sicht sagen, ein Massenmörder, auch an Christen. Und auf diesem Kongress war es so, dass diese Bischöfe, diese Pfarrer aufgestanden sind und einer nach dem anderen erklärte, dass der Kommunismus und das Christentum in ihren Grundlagen gleich seien und friedlich nebeneinander bestehen können. Und Richard Wurmbrand und seine Frau waren in diesem Kongress und seine Frau sagte zu ihm: Richard, steh auf und wasch diese Schande vom Antlitz Christi. Sie speien ihm ins Gesicht. Und er sagt zu seiner Frau: Wenn ich das tue, verlierst du deinen Mann. Und dann sagte sie wiederum: Ich möchte keinen Feigling zum Mann haben. Da stand ich auf und sprach zum Kongress: Ich pries nicht die Mörder der Christen, sondern Christus und Gott und sagte, dass wir zuallererst ihm unsere Treue schulden. Alle Reden auf diesem Kongress wurden durch den Rundfunk übertragen und das ganze Land konnte die von der Rednertribüne des kommunistischen Parlaments verkündigte Botschaft von Jesus Christus hören. Und dann, sagt er, später musste ich dafür bezahlen, aber es war es wert. Richard Wurmbrand wurde 1948 verhaftet, verhört, gefoltert. Er war 8 Jahre bis 1956 im Gefängnis. 3 Jahre davon in strenger Einzelhaft, unterirdischen Kerkern, ohne Sonnenlicht oder Geräusche von der Außenwelt. Unter der Auflage, nicht mehr zu predigen, wurde er 1956 amnestiert und 1959 erneut verhaftet und bis 1964, also weitere 5 Jahre, eingesperrt, bis er schließlich von Christen aus Norwegen freigekauft wurde. Ich habe das, weil ich hier eine Biografie habe, aber er steht stellvertretend für viele, viele Christen, auch viele unbekannte Christen, die für den Glauben an Jesus Christus leiden. Und das ist ja unser Thema. Ich möchte ein zweites Szenario euch beschreiben, ganz anders. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier ein Tornado, wie er vor allem in den USA typisch ist. Und das ist ein Beispiel von einem konkreten Tornado in einer Stadt in den USA, bei der 20 Kinder getötet wurden. Und ein Mann, der sich aus diesen Trümmern herauskämpft in dieser Stadt, wo das passiert ist, und der folgenden Satz sagt: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Für die, die gestern da waren oder wer es kennt, das sind Worte von Hiob aus dem Alten Testament. Also eine furchtbar tragische, furchtbar leidvolle Geschichte, die uns natürlich diese Frage nahelegt: Gott, wo warst du? Ich möchte euch mit hineinnehmen heute in Römer 8, 17, beziehungsweise auch 18 bis zum Ende. Bis zum Ende des Kapitels und die Frage des Leids beschäftigen. Ich lese nach der Guten Nachricht Bibel und Römer 8, Vers 17 heißt: Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wie wir mit Christus leiden, so sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Wenn es um Leid geht, dann fragen wir immer danach, wie rechtfertigen wir Gott angesichts von Leid? Aber Römer 8, und das ist wirklich, kann ich sagen, so eines meiner Lieblingskapitel auch der Bibel, gibt uns eine ganz, vielleicht auch erstmal befremdliche Sicht auf Leiden. Dort wird Leiden vorgestellt als Teil des Evangeliums, Teil der guten Botschaft. Und da fragt man sich schon, ist das passend für uns, für unser Lebensgefühl, für unsere Einstellung? Wie passt das zusammen? Leiden als Teil des Evangeliums. Und damit verbunden auch die Frage, wie groß ist deine, wie groß ist meine Leidensbereitschaft? Also wenige von uns wahrscheinlich werden so herausgefordert, für Christus zu leiden wie Richard Wurmbrand. Aber die Frage sollten wir uns stellen. Und die Frage, die lässt uns natürlich auch nochmal etwas tiefer graben, von welchem Leiden spricht hier Paulus eigentlich? Von so einem wie bei Richard Wurmbrand um des Namens Jesu willen, oder ist er auch leidend gemeint von Naturkatastrophen wie dieser Tornado, der eben auch hier das Leben dieser 20 Kinder gekostet hat? Und vielleicht ist das alles beides ganz weit weg, aber du hast Leiden in deinem Leben. Vielleicht kämpfst du mit Krankheit, wir hatten ja gerade Gebetsanliegen, vielleicht hast du deinen Job verloren, vielleicht hast du Liebeskummer, irgendwie Konflikte in der Beziehung, was auch immer dein Leiden ist, womit du ringst. Und vielleicht hilft es auch nochmal so zu sehen, es gibt eigentlich so drei Kategorien mindestens für Leiden. Leiden, für das ich selbst verantwortlich bin. Leiden, das da entsteht, wo ich mir Sorgen mache, wo ich sündige, also wo ich selbst verantwortlich bin für die Konsequenz meines Handelns und für das Leiden, das damit verbunden ist. Das zweite ist Leiden, wo andere Menschen verantwortlich sind. Das fängt ja heute schon in der Schule manchmal an, Mobbing. Inzwischen ist das gang und gäbe, dass darüber aufgeklärt wird. Also Krieg hatten wir gerade in den Gebeten, ja, Leiden, für das andere verantwortlich sind. Und das dritte, Leiden, wo die Natur verantwortlich ist. Ja? Also Tornado, Tsunami, Erdbeben oder auch schlicht und einfach der Tod. Und heute geht es um Hoffnung angesichts dieses Leidens. Mein Thema, Ende gut, alles gut. Ein gesunder, geistlich gesunder Blick auf das Ziel. Und Römer 8 ist ein leidenschaftliches Plädoyer von Paulus für Hoffnung. Und ich hoffe, es gelingt mir, das heute auch rüber zu bekriegen. Eine biblische Perspektive auf das Leid. Machen wir uns nochmal bewusst, man sagt so, die Frage nach dem Leid, beziehungsweise wie Leid in dieser Welt angesichts von Gottes Güte, also seinem Gutsein, zu rechtfertigen ist, dass Gott allmächtig ist, allwissend ist und absolut gut ist. Wie lässt sich das zusammenbringen mit dem Leid in dieser Welt? Das ist, so sagt man, das schwerste Geschütz, das Atheisten gegen den christlichen Glauben auffahren. Und deswegen, glaube ich, ist es eines der wichtigsten Themen, über das wir uns Gedanken machen. Und wir sind nicht die Ersten. Also diese sogenannte Theodizee-Frage, also die Rechtfertigung Gottes angesichts von Übel und Übel, die Leid mit sich bringen, die hat schon Epikur im 3., 4. Jahrhundert vor Christus zum ersten Mal schriftlich formuliert. Ich möchte euch das mal vorlesen. Dieser Vorwurf ist es im Grunde genommen. Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht. Oder er kann es und will es nicht. Oder er kann es nicht und will es nicht. Oder er kann es und will es. Wenn er nun will und nicht kann, so ist er schwach, was auf Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht will, dann ist er missgünstig, also nicht gut, was ebenfalls Gott fremd ist. Wenn er nicht will und nicht kann, dann ist er sowohl missgünstig wie auch schwach und dann auch nicht Gott. Wenn er aber will und kann, was allein sich für Gott geziemt, woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht weg? Also eine ganz alte Frage, die sich dem Menschen aufdrängt. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema auch für persönlich-geistliche Reife, um geistlich fit durch dieses Leben zu kommen. Meine erste Antwort, Paulus ab Vers 18, alles hat seine Zeit. Gerade war die Schlussfrage, warum nimmt er die Übel nicht weg? Ja doch, er nimmt sie weg, aber eben nicht jetzt. Vers 18, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in Zukunft offenbaren machen wird. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen diese Herrlichkeit offenbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt stöhnt und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Eigentlich fängt Paulus hier mit dem Knaller an. Er möchte, dass wir Gewissheit und Zuversicht haben. Eine ganz neue Gewissheit und Zuversicht im Blick auf das Ausgangs unseres Lebens und der Geschichte. Es ist eine christliche Perspektive auf das Leid. Und das möchte ich mit allem Nachdruck sagen. Diese christliche Perspektive funktioniert nur, wenn wir die Ewigkeit mit einbeziehen, wenn wir die Ewigkeit berücksichtigen. Das größte Problem unserer Zeit und unserer Gesellschaft, und ich sage teilweise auch schon in christlichen Gemeinden, ist, wir suchen eine Lösung auf dieses Theodizee-Problem, auf die Frage nach dem Leid im Hier und Jetzt. Und wir haben keine Ewigkeitsperspektive mehr. Dieser Vers 18 ist, glaube ich, der wichtigste Vers, der eine biblische Lösung für das Problem des Leidens aufzeigt. Paulus sagt, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen. Und ihr könnt wirklich das alles zusammenzählen und aufsummieren, alles Leid in dieser Welt. Es fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat, die er in der Zukunft offenbar machen wird. Es gibt so viele Versuche, auch christliche Versuche, Gott und Leiden zusammen zu erklären. Und viele davon scheitern. Das eine ist zum Beispiel der Versuch, dieses ganze Leiden als Erziehung umzudeuten. Ich glaube, das ist zu kurz. Manchmal hat Leiden erzieherischen Aspekt, aber es ist zu kurz. Oder manche und leider nicht nur Atheisten, die sagen, Gott ist einfach nicht gut. Das klingt dann so, da erlebt man was und dann sagt man, und das soll ein Gott der Liebe sein? Für die, die gestern Abend da waren, das ist dieselbe Anfechtung, die Hiob im Grunde erleben musste oder sich gestellt hat. Er hat gesagt, ist Gott gerecht? Wir würden wahrscheinlich eher formulieren, ist das ein Gott der Liebe? Und manche gehen so weit und sagen, Gott ist einfach nicht allwissend. Gott weiß nicht, was Menschen heute entscheiden, morgen tun und dadurch entsteht ganze Menge Leid, das Gott nicht weiß und das Gott nicht verhindern kann. Wer aufmerksam die Bibel liest, der merkt, das ist nicht, wie Gott beschrieben wird in der Bibel. Nicht Gott ist beschränkt, sondern wir sind beschränkt. Und das Wichtigste, diese wichtigste Beschränkung ist die Abhängigkeit der Zeit. Wir sind nicht ewig. Ja, ich glaube sogar, wir können es uns nicht mal richtig vorstellen, wie Ewigkeit aussieht. Ich bin im ersten Beruf Ingenieur, also wer damit jetzt nichts anfangen kann, das ist nicht schlimm. Ich versuche es trotzdem mal. Ja? Also Mathematik ist für mich einfach so eine Hilfe. Das ist eine klassische Funktion, y gleich 1 durch x. Und man nennt diese Funktion hier, diese Kurve, eine Asymptote. Ich kann diese Linie hier verlängern bis in Ewigkeit und diese Kurve wird nicht die x-Achse berühren. Der Abstand wird immer kleiner, aber er wird sie nicht berühren. So. Und so ähnlich wird das Leid sein. Das wird in der Ewigkeit nicht mehr in Gewicht fallen. Das wird so minimal sein. Es wird noch da sein. Es passiert ja jetzt. Also die Ewigkeit wird das Leiden nicht ungeschehen machen können. Das kann sie nicht. Das ist ja passiert. Aber Paulus sagt, das wird keine Rolle mehr spielen. Und im Gegenzug dazu wird die Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern zudenkt, die wird unendlich groß werden. Die wird unser Denken füllen. Das, was wir jetzt nicht in den schönsten Träumen uns vorstellen können, das wird Wirklichkeit sein. Also es wird der Moment kommen, wo kein neues Leid dazukommt, wo kein Tod mehr sein wird. Das ist, was Paulus sagt. Das ist biblische Antwort auf das Leid. Ich möchte noch ein anderes Beispiel nehmen, wer mit Mathe nicht so viel anfangen kann. Dies Jahr ist leider kein großes Fußballturnier, aber wir kennen das oder die meisten sind in Deutschland ja Fußballfans irgendwie. Wenn ihr das jetzt auch nicht seid, tut mir leid, aber es ist ein Versuch. Ja, also gab schon öfter, dass Deutschland in der Vorrunde dann ganz schlecht spielt, dass nicht nur die Fußballspieler leiden, sondern jeder Zuschauer vom Fernsehen auch leidet und sagt, oh Mann, wie soll das gut gehen? Und dann gibt es so eine Wendung und die gewinnen dann trotzdem die Meisterschaft, also die Weltmeisterschaft zum Beispiel. Und wenn du diesen Pokal hast, dann denkst du nicht mehr an das verlorene Vorrundenspiel. Ja, könnt ihr euch vorstellen? Dann ist es völlig egal. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Egal welche Weltmeisterschaft ihr vielleicht jetzt im Blick habt, in 2000 Jahren, wer wird noch drüber nachdenken? In der Ewigkeit, wer wird noch drüber nachdenken? Was hat eigentlich Ewigkeitswert? Und das ist so eine wichtige Frage für uns Christen. Was hat Ewigkeitswert? Was hat aus der Perspektive der Ewigkeit Bestand? Und Paulus sagt, Leid hat keinen Bestand. Es wird nicht mehr ins Gewicht fallen. Das ist der Trost, den er anbietet. Ende gut, alles gut. Und Luther hat das so schön gesagt, wenn man das Ende nicht sieht, so ist alles Leiden unerträglich. Wenn man das Ende nicht sieht, ist das Leiden unerträglich. Es gibt eine tolle Wanderung, die Männerfreizeit der EG, die geht in die Verdonschlucht dieses Jahr. Da war ich schon mit meinen Eltern als Kind. In dieser Verdonschlucht, da gibt es einen Wanderweg durch die Schlucht und auf der einen Seite dieses Canyons, da gibt es alte Bergwerktunnel. Und als wir als Familie dort waren, wir wussten das nicht und wir hatten keine Taschenlampe dabei. Und es ist nicht wie in Deutschland, dass da einfach alles beleuchtet ist, sondern das sind stockfinstere Tunnel. Also du gehst ja 100 Meter rein und siehst vielleicht noch das Licht vom Anfang, aber irgendwann geht es um eine Kurve und du siehst nichts mehr. Das ist ein tolles Gefühl. Oder ein beklemmendes Gefühl. Aber wenn du dann um diese Kurve kommst und das Ende des Tunnels ist, ja, und du siehst wieder das Licht und du weißt, da geht's raus. So ist das. Wenn du das Ende des Tunnels nicht siehst, ist Leiden unerträglich. Paulus vergleicht es hier mit Wehen einer Schwangerschaft. Also ich bin keine Frau, aber ich habe 3 Kinder. Ich war 3-mal bei der Geburt dabei. Ich möchte nicht tauschen, ganz ehrlich. Aber für alle Frauen, die das durchgemacht haben, ja, das ist schmerzhaft. Und das ist Leiden, nach allem, was ich weiß. Aber wenn ein Kind geboren ist, es ist fast nicht mehr von Bedeutung. Es ist so ein bewegender Moment, ein Kind, eine Geburt eines Kindes zu erleben. Und das sind so Beispiele, wo ich denke, ja, nimm diese Beispiele für das, wie es sein wird. Es wird unbeschreiblich sein. Das Leiden dieser jetzigen Zeit in Römer 8, es wird nicht näher beschrieben. Und ja, ich glaube, es gilt für Leiden, das Menschen einander zufügen. Es gilt für Leiden von Naturkatastrophen. Auch das ist ungewöhnlich einzigartig in diesem Kapitel. Es geht hier sogar um das Leiden der ganzen Schöpfung, der ganzen Natur. Eine gefallene Schöpfung. Vers 20. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit. Und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Er gab aber seinen Geschöpfungen Hoffnung. Das ist der wichtige Stichpunkt. Ja, Gott hat es so geordnet. Er hat es angeordnet. Er hat es verfügt. Und auch wenn uns der Gedanke nicht gefällt, wir müssen ihn zulassen. Und dann aber nicht aufhören, weiterzulesen, weil er gab seinen Geschöpfen Hoffnung. Gott hat einen ganz aktiven Part. Der nächste Abschnitt habe ich überschrieben mit schon, aber noch nicht. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens, gleichsam als Anzahlung den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Inneren. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seine Kinder zugedacht hat. Dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Hier beschreibt Paulus das, was wir in der Theologie als schon und noch nicht bezeichnen. Also wir haben schon etwas bekommen. Wir sind nicht alleingelassen in dieser Zeit. Aber es ist noch nicht verwirklicht, Vers 24. Und das ist, warum wir hoffen und warum wir hoffen sollen. Es gibt diese unvergleichliche Herrlichkeit, für die sind wir als Kinder Gottes bestimmt, aber wir sehen sie jetzt noch nicht. Und deswegen spricht Paulus auch von einem Stöhnen und von einem Seufzen. Aber wir dürfen an dieser Hoffnung unbeirrbar festhalten und dafür haben wir etwas bekommen. Wir kommen ja auch vom Pfingsten her, nämlich den Heiligen Geist. Und der spielt eine ganz wichtige Rolle hier. Nämlich auch für das Gebet. Der Glaube lebt aus dem Gebet. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir jetzt nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die ein, die zu Gott gehören. So ein, wie es vor Gott richtig ist. Es geht hier um unser Gebetsleben. Jemand hat mal gesagt, wenn du jemanden demütigen willst, frag ihn nach seinem Gebetsleben. Ja, es ist demütigen, aber es ist so wichtig, dass wir das Thema Gebet nicht ausblenden. In Hosea 7, Vers 14 gibt es einen Vers, den vielleicht ihr überlesen habt bisher. Da heißt, sie schreien nicht nach mir, damit ich ihnen helfe, sondern liegen jammernd in ihren Betten. Das ist so typisch Mensch. Wir jammern, wir klagen, wir beschweren uns. Aber wir richten dieses Jammern nicht an Gott. Wären wir nochmal bei Hiob gestern Abend. Wir haben das Gebet. Und mehr noch, wir haben den Heiligen Geist, der uns sogar hier vertritt. Wir brauchen uns also keine Sorgen machen, dass es bei Gott falsch ankommt. Er versteht es. Er versteht uns wahrscheinlich besser als wir uns selbst. Ein Buch, das ich gestern schon empfohlen habe, das ich auch hier heute Morgen nochmal erwähnen will, Donald R. Carson, Ach Herr, wie lange noch? Glauben, Gedanken über das Leiden und andere Nöte. Und er schreibt darin, das Maß unseres Seelenfriedens hängt von unserem Gebetsleben ab. Das Maß unseres Seelenfriedens hängt von unserem Gebetsleben ab. Bist du fähig, die Konflikte, das Leiden deines Lebens im Gebet mit Gott durchzufechten? Das ist entscheidend für unseren Seelenfrieden. Nackte Überzeugung, einfach nur Theorie, die bringen keine Linderung. Es braucht ganz persönliche Begegnung mit Gott. Er schreibt, Christen benötigen in finsteren Leidenszeiten mehr als die Gewissheit, dass ihre Annahmen widerspruchsfrei sind. Sie schöpfen ihren Trost allein aus dem lebendigen Herrn selbst, aus dem Geist, den er in seiner Gnade geschenkt hat und aus einem erneuerten Verständnis, einem fühlbaren Erleben der Liebe Gottes in Christus Jesus. Denkt nochmal an unser Jahresthema, Glauben teilen, Jesus erleben. Ich glaube, wir dürfen Menschen einladen, zu einem Gott, der erlebbar ist. Das ist für jeden anders. Und ja, ich weiß auch, dass Gott mal schweigt und ganz weit weg scheint. Aber das sollte uns nicht dazu bringen, aufhören zu beten und aufhören, ihn zu suchen, sondern wirklich ins Gebet zu gehen. Gott hat sowohl die Macht als auch den Willen zu helfen. Und er hilft auch unserer menschlichen Schwachheit auf. In diesem Buch wird von einem Amoklauf in den USA berichtet und von dem auch viele Christen, christliche Familien betroffen waren. Und er macht eine weitere Beobachtung, nämlich, er beschreibt das so, bei den Gebeten gläubiger Einwohner ging es fast ausschließlich um Themen wie äußere Sicherheit, Eigentum, materiellen Wohlstand. Aus dieser Tragödie etwas über die Vergänglichkeit des Lebens oder über den bleibenden Wert des Reiches Gottes zu lernen, war nicht zu erkennen. Niemand sagte, diese furchtbare Tragödie hat mir neu vor Augen geführt, wie kurz das Leben ist und mich gemahnt, verantwortungsbewusster und weniger egoistisch mit meiner Zeit umzugehen. Was er damit sagen will, ist die Frage, gehen Christen tatsächlich anders mit Leiden um als Menschen, die Gott nicht kennen? Spürt man uns ab, dass wir eine andere Lebensperspektive haben als Menschen, die Gott nicht kennen? Oder entlarvt gerade auch Zeiten unseres Leidens nicht unsere Götzen, an denen wir so sehr hängen? Mein nächster Punkt, Gottes Vorsehung oder sogar Vorherbestimmung. Was auch geschieht, das eine wissen wir. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er sie auch berufen. Und wenn er sie berufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt. Und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben. Vielleicht habt ihr die Luther-Übersetzung dieses Verses im Kopf. Denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. So ein Bibelvers, den versuchen manche dann in Anschlag zu bringen, wenn es darum geht, Menschen zu trösten. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Gestern hatten wir schon den Unterschied zwischen Trösten und das, was die Grundlage unseres Trostes ist. Das ist ein Vers, der die Grundlage unseres Trostes bildet, auf jeden Fall. Aber ich glaube, diese Überzeugung muss in einem Menschen da sein, selbst. Zuzusprechen, das kann hartherzig sein. Stell dir vor, jemand verliert einen geliebten Menschen und sagt, alles muss dir zum Besten dienen. Ich empfinde das eher grausam als hilfreich. Das mag beim einen oder anderen anders sein. Und trotzdem ist die Wahrheit richtig. Alles zum Besten dienen. Wie kann ich das verstehen, wenn so viel Leid auch Christen trifft? Und wir sind wieder bei, es ist Ewigkeitsperspektive. Es heißt hier, Ende gut, alles gut. Und was Paulus hier macht, er möchte diese Gewissheit stärken, ja, eine Sicherheit geben. Und ihr merkt, diese Sicherheit, dass das Ende gut ausgeht, die liegt nicht bei uns Menschen. Die liegt nicht bei dir als Christ. Die liegt bei Gott. Ich weiß, dass viele mit diesem Begriff Vorsehung oder Vorherbestimmung ein Problem haben. Ich glaube trotzdem, dass die Bibel sie lehrt. Und die Bibel sagt, gerade weil es so ist, weil es von Gott abhängt, deswegen steht deiner Herrlichkeit in Ewigkeit nichts im Weg. Nichts und niemand kann dich davon aufhalten oder abhalten. Es liegt nicht in den Händen des Menschen. Es ist keine Frage eines blinden Zufalls, sondern es ist Gottes Vorsehung, Gottes Ratschluss, Gottes Plan. Das sind die Begriffe, die wir in der Bibel lesen. Gestern habe ich Vorsehung definiert anhand des Heidelberger Katechismus. Ich möchte heute nochmal eine andere Definition geben. Was heißt Vorsehung? Gottes Vorsehung, das ist Gottes gute Führung von allen Ereignissen unseres Lebens zum Besten. Das ist das, was hier steht. Für die, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Vers 28 nochmal, was auch geschieht, das eine wissen wir. Wir glauben es nicht nur, wir wissen es. Für die, die Gott lieben, muss alles zum Heil dienen. Es sind die Menschen, die nach seinem, also nach Gottes freiem Ratschluss, Plan, Ratschluss, Entschluss berufen hat. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Thematik der Bibel. Und ich möchte auch sagen, ja, die Bibel kennt beides. Eine menschliche Perspektive und eine göttliche Perspektive. Die menschliche Perspektive, das sind Menschen, die Gott lieben. Denen, die Gott lieben. Das ist das, wo uns die Bibel zu auffordert. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das ist die menschliche Perspektive. Das ist, was Gott von uns fordert. Aber die göttliche Perspektive, wir sind berufen durch seinen Plan, durch seinen Ratschluss. Wir sind im Grunde genommen erst durch Gott fähig, ihn zu lieben. Es ist dieses Berufen, gerufen, das mehr als bei einer Evangelisation nach vorne gerufen zu sein, eingeladen zu sein. Nein, es ist wirklich vorherbestimmt vor aller Zeit. Und Gott wird sich verherrlichen in der Geschichte und mit ihrem Ausgang. Und wenn ihr nur sagt, dass denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen, wie füllen wir dieses Beste überhaupt? Auch das sagt wieder ganz viel, wie es in unserem Herzen aussieht. Ist Beste, ist das Gesundheit, ist das Beste Wohlstand, ist das Beste eine sichere Rente? Was ist das Beste? Und Paulus bestimmt das Beste so, Vers 29, sie alle, die Gott voraus erwählt hat, die hat er dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Das ist das Beste in unserem Leben, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden. Und abschließend sagt er, im Vers 30, es steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben werden. Bei Paulus ist Vorsehung fester Bestandteil des Trostes angesichts von Leid. Und ich frage mich, ob wir diesen Trost nicht mehr kennen, weil wir keine Theologie der Vorsehung mehr haben. Es ist manchmal so ein bisschen wie so eine Pralinenschachtel. Ich weiß nicht, wer Forrest Gump gesehen hat. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Oh. Versteht ihr, so fühlen sich Christen manchmal an, die eine ungesunde Theologie haben, die nicht fit sind in dem, was die Bibel über Gott lehrt. Und wenn Leid in deinem Leben kommt, dann bist du so enttäuscht, wie wenn du diese Schachtel Pralinen öffnest und sie ist leer. Weil dein Glaube keinen Inhalt hat, der für diese Situation passend ist, gewappnet ist. Und Gott möchte uns keine leere Pralinenschachtel geben. Die Bibel ist voll von göttlicher Weisheit, auch im Blick auf Leid. Warum fehlen solche Begriffe wie Vorsehung in unseren Gesprächen über Trost? Ich glaube, sie sind manchmal anderen Begriffen zum Opfer gefallen. Und unsere aktuelle Situation ist so, dass Christen nicht gerade als Hoffnungsmenschen bekannt sind, als Menschen, die trösten können, als Menschen, die Gewissheit haben. Ich glaube, uns ist tatsächlich diese Ewigkeitsperspektive abhanden gekommen. Und vielleicht, ich möchte es nochmal nicht locker lassen, vielleicht hat Erwählung, Vorherbestimmung bei dir so einen ganz negativen Beigeschmack, weil du an so eine Situation denkst wie im Schulunterricht, im Sportunterricht, als man Mannschaften wählen sollte. Und da gab es immer die, die als letztes immer noch dastanden. Ja? Die, die keiner haben wollte. Und vielleicht ist das dein Bild von Erwählung. Und das ist schade, weil das ist falsch. Es gibt ein anderes Bild von Erwählung, das viel besser ist. Und ja, wir wollen alle Erwählte sein. Es gibt das Bild der Ehe. In der Ehe wird tatsächlich ein Mensch erwählt. Wer eine Ehe eingeht, der erwählt einen unter den vielen anderen. Einen unter 10.000. Und wir sind aufgefordert, unsere Nächsten zu lieben. Aber ich sage es euch ehrlich, keinen von euch liebe ich so wie meine Frau. Und das ist das Bild, das die Bibel gebraucht von Gottes Beziehung zu seiner Gemeinde, zu seinem Volk. Es sind seine Erwählten und er liebt sie mit einer Liebe, die exklusiv ist, die unverdient ist. Und diese Erwählung, das ist die biblische, auch gehört zur biblischen Lösung für die Frage nach dem Leid. Ein letzter Punkt hier, bemerkenswert an den meisten sogenannten Lösungen ist, dass sie Jesus Christus, sein Leiden, seinen Tod, seine Auferstehung nicht erwähnen. Und deswegen kommen wir zum Höhepunkt dieses Kapitels. 8, die Bedeutung von Christus in der Beschäftigung mit dem Leiden. Was bleibt zu alledem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Winrich Schäffbuch, vielleicht kennen Sie ihn, auch ein bekannter Pfarrer, er hat gesagt, es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis, als ob Leiden einen Sinn hätte. Nein, es ist sinnlos. Nur ein Leiden in der Welt ist sinnvoll. Das Sterben Jesu am Kreuz. Dieses Leiden ist sinnvoll. Dieses Leiden ist nicht das Problem, sondern das ist die Lösung unseres Problems. Es ist das erlösende Leiden von Jesus. Und wie steht es im Verhältnis zu unserem Leiden, wenn man im Römerbrief Kapitel 5, Verse 3 und 4 anschaut, da sagt Paulus, wir rühmen uns sogar der Leiden, die wir für Christus auf uns nehmen, denn wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld. Durch Geduld kommt es zur Bewährung, durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, da haben wir ihn nochmals, den er uns geschenkt hat. Ich möchte das mal so sagen, die Bibel kennt nicht den lieben Gott, sie kennt nicht die guten Menschen. Es gibt so ein Buch, warum guten Menschen Böses widerfährt. Aber es gibt einen Gott, der seine Liebe uns in Christus, seine unvorstellbare, unergründliche, unverdiente Liebe uns in Jesus Christus gezeigt hat. Und ich weiß nicht, wenn ihr die Geschichte von Abraham und Isaak kennt, wo Abraham seinen Sohn opfern soll und dann taucht da am Ende dieser Bock auf und er opfert das Schaf anstelle von seinem Sohn. Das ist typisch menschlich, so würden wir es machen. Und Gott macht es genau andersrum. Er opfert den Sohn für nicht das Schaf, sondern für die Schafe, für seine Herde. So weit reicht Gottes Liebe. Das Bild allein ist auch so unverständlich, aber es ist so großartig. Und da hängt das Paulus auf. Das Kreuz von Golgatha beweist die Liebe und beweist, dass diese Liebe zum Ziel kommt. Und das ist unser Trost und unsere Gewissheit. Kann uns noch irgendetwas von Christus, von seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar Hinrichtung? Es ergeht uns wirklich so, wie in der Heiligen Schrift steht. Weil wir zu dir, Herr, gehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber mitten in all dem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist der echte Knaller. Die Antwort auf Leid muss heißen Glauben, Vertrauen. Weil nichts uns von dieser Liebe trennen kann. Keine Engel, keine Dämonen. Gestern bei Hiob hatten wir Satan. Der hat nichts zu melden. Nichts auf dieser Welt. Weder Leiden, das wir Menschen uns zuführen, für das wir selbst verantwortlich sind, oder Leiden aus der Natur. Nichts, jegliches Leid kann uns von dieser Liebe trennen. Und wir werden in all dem mittendrin triumphieren wie Sieger durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ich glaube, wir dürfen diese Gewissheit haben, dass am Ende alles gut ist. Diese Welt ist nicht außer Kontrolle. Ende gut, alles gut. Gott ist weniger daran interessiert, unsere Fragen zu beantworten, sondern daran, sich unsere Treue zu sichern, unseren Glauben zu festigen und in uns ein wachsendes Verlangen nach Heiligung zu wecken. Und deswegen, wie sollten wir reagieren auf Leiden? Ich glaube, Paulus würde sagen, glaube, liebe und hoffe. Amen.